Vom Vegan-Guru zum Fleischproduzenten. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Ein wesentlicher Baustein dieser besseren Welt besteht im Umstieg auf ein veganes Leben, nicht bloß pflanzenbasierte Ernährung. Um auf den Unterschied einzugehen und zur Erinnerung hier nochmals die offizielle Definition vom Veganismus von der Vegan Society. Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht, so weit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden und in weiterer Folge die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt fördert. In Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Mit dieser Definition erledigen sich viele Fragen von selbst, wie jene, was man denn täte, wäre man mit einem Pinguin allein auf einer einsamen Insel. Oder ob ich Medikamente nehmen darf, die mir das Überleben sichern, aber etwas Tierliches enthalten. Und es keine Alternative gibt, wohlgemerkt. Denn vegan leben ist eine Einstellung, die so wenig Leid wie möglich verursacht und nicht einfach eine Ernährung, die kein Tierleid beinhaltet. Auch, aber nicht nur. Die Menschen, die nach dieser Definition vegan leben, bleiben es auch im Allgemeinen. Jene, die aus gesundheitlichen Gründen vegan wurden oder weil es für sie gerade trendig erscheint oder weil sie mal kurz etwas an die Öffentlichkeit treten wollen, werden nur allzu schnell rückfällig. Denn egal, was die Gründe sein mögen, sie beziehen sich immer auf das Ego bzw. die eigene Selbstdarstellung. Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen pflanzenbasiert ernähren, geht es besser und sie lassen es wieder. Diejenigen, die es trendig finden, entdecken eine neue Mode und wenden sich ab. Und diejenigen, die es zur Selbstdarstellung nutzen, erkennen, dass das Thema irgendwann durch ist und suchen ebenfalls etwas Neues. Besonders dramatisch ist dies allerdings, wenn man sich verschreibt, pflanzenbasierte Ernährung rein auf ernährungswissenschaftliche Grundlagen aufzubauen. Denn evidenzbasierte Wissenschaft ist immer offen, zukunftsoffen. Wir sind zwar schon recht weit fortgeschritten, aber es wird immer wieder Fälle geben, die uns, so die Wissenschaft redlich ist, damit beschäftigt halten. Allerdings gibt es zwei Seiten. Es gibt einen Fall, der so anders ist und zu sein scheint, als alles, was wir bis jetzt erlebten. Man steht davor und ist ratlos. Dann werden Thesen aufgestellt, diese Thesen werden überprüft und man erhält ein Fazit. Entweder werden die Thesen falsifiziert, dann fängt man wieder von vorne an. Oder sie werden vorläufig verifiziert, bis wieder etwas auftaucht, was dagegen spricht. Um mich an Sir Karl Popper anzulehnen, man kann mit dieser These so lange arbeiten, solange sie nicht falsifiziert wird, also nicht herausgefunden wird, dass sie falsch ist. Und bis dahin gilt sie als vorläufig verifiziert, also als echt angesehen. Denn endgültig ist nichts in der Wissenschaft. Das ist nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick aussieht, denn es ist nur logisch, dass man in der Wissenschaft nichts stehen bleiben darf. Aber wenn ich Thesen, die gerade erst aufgestellt wurden, an die Öffentlichkeit trage, ist das oft fatal. Vor allem, wenn es sich um Themen handelt, die sehr emotionsbeladen sind, wie die Ernährung. Denn wenn ich das mache, so ist es alles andere als redlich, weil ich genau vorhersehen kann, was passiert. Die Menschen hören nicht, dass es eine These ist, nicht, dass es noch nicht evidenzbasiert ist, sondern einfach, dass es im Raum steht und sind gerne bereit, es als bare Münze zu nehmen. Natürlich kann man sagen als Wissenschaftlerin, was kann ich dafür, dass die Menschen nicht ordentlich zuhören und nicht das verstehen, was ich meine. Dazu gilt es zu sagen, dass ich genau das weiß, weil es schon allzu oft passiert ist. Es ist deshalb unseriös, halbe Sachen auszuposaunen, vor allem, wenn es sich dabei um einen Menschen handelt, der sich einen Ruf als seriöser Wissenschaftler aufgebaut hat. Und natürlich plaudere ich nicht ins Blaue, sondern es geht um einen konkreten Fall. Sein Name ist Nico Rittnau. Der Herr stammt aus Kärnten und hat als Koch gearbeitet, bevor er zum Ernährungsberater mutierte. Er hat dafür nicht irgendeinen Kurs gemacht, sondern es tatsächlich studiert. An der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. 2020 schloss er sein Masterstudium zum Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin an der Fachhochschule des Mittelstandes ab. Da lagen aber schon Publikationen vor und er war eifrig unterwegs, Land auf, Land ab, Vorträge zu halten. 2018 erschien sein Buch Vegan-Klischee-AD, in dem er sämtliche Vorurteile gegen vegane Ernährung abarbeitete, und zwar wissenschaftsbasiert. Wer seine Vorträge kennt, weiß, dass er sehr eloquent, bestimmt und kompetent aufgetreten ist. Deshalb haben sich viele Menschen, die vegan lebten, an seine Argumentationsstruktur gehalten, was auch durchaus zu empfehlen war. 2022 folgte das Buch Vegan ist Unsinn, wobei der Titel natürlich sarkastisch gemeint ist, das er mit zwei Größen der Vegan-Szene herausgegeben hat, und zwar mit Patrick Schönfeld und Ed Winters, in dem auf populäre Argumente gegen den Veganismus eingegangen wird. Noch im Jahr 2024, und zwar im Mai, also jetzt erst, erschien sein Buch Plant-Based von Anfang an, Baby und Kleinkind, Schwangerschaft und Stillzeit, das im Untertitel auch als wissenschaftlich fundiert bezeichnet wird. Das war zu einer Zeit, zu der er bereits verneinte, dass vegane Ernährung wirklich gesund ist. Daneben hat er ein Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aufgezogen. Wie gut das läuft, kann ich nicht beurteilen. Und ehrlich gesagt, es interessiert mich auch nicht. Aber das letzte Buch erschien, als schon mehrere Videos herausgekommen sind, die eigentlich genau das in Frage stellen, was er zuvor als wissenschaftlich fundiert erklärte. Besonders kurios ist ein Post auf Instagram von vor 20 Wochen, also Anfang des Jahres 2024, in dem er genau das in Frage stellt, was in dem Buch im Titel angeführt wird, nämlich, dass vegane Ernährung nur für Menschen, die erwachsen und gesund sind und die genügend supplementieren, man erinnere sich an sein Geschäft mit den Nahrungsergänzungsmitteln, was für ein Zufall, damit zurechtkommen, aber nicht Menschen in sogenannten kritischen Lebensphasen, wie eben Schwangerschaft, Stillzeit, Kindheit. Man bemerke, 4 Monate bevor sein Buch herauskam, hat er sich quasi bereits selbst widersprochen. Mit der gleichen Vehemenz, mit der er sich für vegane Ernährung einsetzte, man muss dem Herrn lassen, dass er sehr konsequent ist, arbeitet er nun dagegen. Vorläufiger Höhepunkt seines mittlerweile evidenten Anti-Veganismus ist ein langer Beitrag auf Instagram, in dem er angeblich auch wissenschaftlich fundiert verlautet, dass vegane Ernährung nicht nur keine Auswirkung aufs Klima, sondern sogar schädlich ist. Und das, obwohl er alles isst, nur kein Experte auf diesem Gebiet. Aber das nur nebenbei. Was ist genau passiert? Seine Freundin, die sich auch vegan ernährte, bekam unerklärliche Symptome wie Orientierungsstörungen, Sprechaussetzer und Gehprobleme. Eine ungemeine Herausforderung für den wissenschaftseifrigen Freund. Nachdem etliche medizinische Tests durchgeführt worden waren und dabei nichts gefunden werden konnte, als es auch nichts gab, was half, verfiel der Herr Ernährungsexperte auf die Idee mit der Arachidonsäure. Es ist übrigens keine Schande, von dir noch nie etwas gehört zu haben, aber das nur nebenbei. Diese befindet sich fast nur in tierlichen Produkten und trägt in hohen Mengen dazu bei, rheumatischen Erkrankungen zu begünstigen. Deshalb wird RheumapatientInnen auch empfohlen, den Verzehr von tierlichen Produkten zu verringern bzw. ganz zu meiden. Diese Arachidonsäure wird im Normalfall vom menschlichen Körper in ausreichender Menge gebildet, auch bei veganer Ernährung. Es scheint allerdings Menschen zu geben, bei denen dies nicht der Fall ist, wie es bei Nico Rittnauers Freundin der Fall zu sein scheint, seiner These nach zumindest. Allerdings war das nur eine Vermutung, eigentlich noch nicht einmal eine These, so gesehen. Also von wissenschaftlicher Evidenz keine Spur. Deshalb verordnete er der widerspenstigen jungen Frau 2 Eier pro Tag, was sehr viel ist. Angeblich hat sich der Zustand der jungen Frau nach mehrwöchigem Eierzwang gebessert, auch wenn er noch nicht perfekt ist. Das verstärkt die Annahme, dass es tatsächlich Menschen gibt, die bestimmte tierliche Produkte unbedingt benötigen. Selbst dann, wenn es keine wissenschaftlichen Belege gibt. Dazu gilt zu sagen, dass es neben der Ernährung auch noch psychische Einflüsse gibt auf den Menschen, die man vielleicht nicht gänzlich ausblenden sollte. Aber das nur nebenbei. Es kann sich allerdings um einen Einzelfall handeln oder es kann ein Placebo-Effekt eingetreten sein, ebenso wie eine psychische Ursache vorliegen kann. All das kann nicht verifiziert werden, noch nicht einmal falsifiziert, weil dazu zu wenig Informationen vorliegen, die auch kaum zu beschaffen sind. Dass es mit einer Vernachlässigung seinerseits zu tun hat, wird zwar kolportiert, möchte ich aber nicht weiter erzählen, weil es darüber auch nichts Genaues gibt, schon gar nichts Sanktioniertes, es sich also bloß um Klatsch und Tratsch handelt, den es nicht weiterzutragen gilt. Letztlich ist es auch nicht von Relevanz, denn was dann passierte, als die Eierdiät bei der Freundin wirkte oder zu wirken schien, scheint fast schon ein Lehrstück zu sein, das dem Kuriositätenkabinett entnommen wurde. Denn nicht nur, dass sie sich in der Folge kritisch zu pflanzenbasierter Ernährung äußerte, immer noch, um seine Nahrungsergänzungsmittel besser zu verkaufen, auch wenn er nach wie vor der Meinung ist, dass pflanzenbasierte Ernährung in Ordnung ist, er ging noch sehr viel weiter, auf jeden Fall sehr weit weg von seinem Fachgebiet der Ernährungswissenschaft. Um die Ungeheuerlichkeit wirklich fassen zu können, möchte ich darauf hinweisen, dass es offenbar ganz wenige Menschen gibt, die möglicherweise ein Problem mit dieser Acharidonsäure haben. Und selbst da, das ist noch nicht erwiesen. Wie sollte es auch, dazu fehlt einfach die Zeit. Seit Herbst letzten Jahres. Aber nicht nur, dass er nun bei unklaren Symptomen Eier empfiehlt, nein, er geht noch weiter. Er will seine eigenen Eier verkaufen. Also, aus einer Hühnerfarm. Angeblich ethisch einwandfreie Eier, was auch immer das sein mag. Das Neueste ist die Hühnerzucht, bei der die Bruderhähne auch aufgezogen werden, aber dann leider sterben müssen, weil sie sich sonst gegenseitig umbringen. Außerdem scheint er mit den Utilitaristen zu sympathisieren, indem er sagt, dass die Menschen doch lieber Rinder essen sollten als Hühner, denn um den gleichen Fleischertrag von einer Kuh zu haben, müssen viele Hühner sterben. Das Leid ist also viel geringer, weil es nur ein Individuum anstelle von vielen trifft. Das heißt, er wiegt Leid gegeneinander auf. Dennoch züchtet er Hühner oder lässt sie züchten, so genau ist das noch nicht herausgekommen, aber es ist sicher, dass er Eier verkauft. Meines Erachtens nach sind hier drei Dinge zusammengekommen. Ein überbordender Drang zur Selbstdarstellung. Wäre er beim Veganen geblieben, wäre er eigentlich fertig. Also muss was Neues her. Das zweite ist der Drang, sich als Wissenschaftler zu profilieren und damit Thesen, die in keinster Weise überprüft sind, als evident darzustellen. Zumindest kann man es so auffassen und viele tun es. Denn eine Menge Menschen in der veganen Community sind derzeit sehr verunsichert. Das dritte ist, dass er offenbar niemals wirklich vegan war, sonst käme er nie auf die Idee, es als ethisch korrekt zu sehen, selbst Tierausnutzungsindustrie zu betreiben oder auch nur dafür Werbung zu machen. Bloß weil er in einem Fall denkt, dass es vielleicht an den Eiern liegt. So wurde aus einem Vegan-Guru ein Fleischproduzent, der sich aber selbst immer noch als vegan bezeichnet. Es kann schon sein, dass er selbst sich pflanzenbasiert ernährt, aber vegan ist er nicht mehr. Was er macht oder nicht, könnte einem relativ egal sein, wenn dann nicht die eine Kleinigkeit wäre, dass es nach wie vor viele Menschen gibt, die ihm folgen, seine Videos sehen und bisher das glaubten, was er sagte, was auch durchaus begründet war. Und plötzlich machte er einen 180-Grad-Schwenk als Unterstützer der Tierleidindustrie. Das verunsichert die Menschen natürlich. Was sollen sie jetzt glauben? Vor allem jene, die ihm vertrauten und nun so etwas erleben. Es hat nicht jede die Zeit, das zu prüfen, was er sagt. Meiner Meinung nach ist das Problem einfach zu lösen. Informiert euch bei Stellen, die nicht vor kurzer Zeit aufpoppten und jetzt ganz anders reden wie vorher, sondern die schon lange seriöse Arbeit leisten. Wie die Vegane Gesellschaft Österreichs, kurz VGÖ. Hier erhaltet ihr Informationen, die tragfähig und fundiert sind. Eine weitere Empfehlung ist eine Folge des Tierrechtsradios von Martin Balluch mit dem Titel »Brauchen vegane Kinder Eier?« Und in der Folge bezieht sich die Ernährungswissenschaftlerin Magister Katharina Pettner von der Veganen Gesellschaft Österreichs, in der sie als Ernährungsreferentin arbeitet, durchaus nicht nur auf Kinder. In dieser Episode des Podcasts versucht sie, die Verwirrungen und Verirrungen, die durch Nikoriten aus Vorstoß ausgelöst würden, wieder aufzulösen. Den passenden Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Es ist schade, wenn sich Menschen in der Bewegung, einer Gerechtigkeitsbewegung, wichtig machen, die nur die eigene Reputation und entsprechende Meriten im Auge haben. Und nicht wirklich darüber nachdenken oder nachzudenken scheinen, was sie mit ihrem Vorgehen anrichten. Überprüft immer gründlich, wem ihr traut und seht euch die Geschichte an, dann wird klar, dass das vegane Leben nach wie vor das Beste ist, was wir für unsere Mitgeschöpfe, die Umwelt und die Gesundheit tun können. Und deshalb ein Teil einer Welt voller Love, Peace und Tofu sein muss.